möchte die Predigt einleiten, indem ich noch mal kurz auf den Philemonbrief Bezug nehme, den wir jetzt in der Schriftlesung vorgelesen bekommen haben. Jakob hat uns diesen Philemon ganz durchgelesen, wo es um den Sklaven Onesimus geht, der von Philemon, seinem Herrn, abgehauen ist. Dieser Brief, der gibt uns einen kleinen Einblick in die damalige Gesellschaft, was das Sklaventum angeht. Ein Sklave, der seinem Herrn davongelaufen ist, dem drohte damals die Todesstrafe, der durfte umgebracht werden. Der Philemon, der hätte damals das Recht gehabt, Onesimus umzubringen. Sklaven hatten keine Rechte damals, sie wurden wie ein Sachwert oder ein Werkzeug angesehen, mit dem der Besitzer verfahren konnte, wie er wollte. Aber der Onesimus, der hat auf seiner Flucht von Philemon Paulus getroffen und ist durch Paulus zum Glauben gekommen. Und Paulus ersendet diesen entlaufenen Sklaven Onesimus jetzt wieder zurück zu seinem Herrn Philemon. Und Paulus gibt dem Philemon oder dem Onesimus einen Brief mit an seinen Herrn Philemon, den er kennt. Wir erfahren aus diesem Brief, dass auch Philemon selbst durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Und Paulus teilt dem Philemon in diesem Brief jetzt mit, dass Onesimus gläubig geworden ist. Er ist jetzt ein Bruder Philemons, er ist ein Bruder seines Herrn. Und Paulus, er ermutigt Philemon sehr freundlich dazu, diesen Onesimus wieder aufzunehmen. Und was wir im Vers 15 dieses Briefes lesen, ist, dass Philemon seinen entlaufenen Sklaven jetzt für immer besitzt. Und aus dieser Formulierung können wir schließen, dass Onesimus bereit gewesen ist, sich seinem Herrn jetzt vollständig auszuliefern und ihm sein Leben lang zu dienen. Er war jetzt bereit, seinem Herrn nicht nur gezwungenermaßen, sondern willig zu dienen, sonst wäre Onesimus niemals dieses Risiko eingegangen und wäre zurück zu seinem Herrn gegangen, der ihn eigentlich töten konnte. Und der Name Onesimus bedeutet der Nützliche. Und Paulus, er macht in dem Brief so ein Wortspiel mit diesem Namen von Onesimus. Onesimus ist durch seine Bekehrung, also von einem widerwilligen Sklaven zu einem nützlichen Bruder geworden, der Philemon jetzt sein Leben lang dienen sollte. Es gab damals zur Zeit des Sklaventums durchaus Herren, die verstanden haben, dass ihre Sklaven eine wesentlich bessere oder wesentlich mehr Arbeit abliefern, wenn sie ihren Herren willig und motiviert dienen. Und es gab deswegen Sklaven, die hatten es sehr gut bei ihren Herren. Sie hatten verantwortungsvolle Positionen. Es gab Sklaven, die waren Ärzte oder Verwalter und hatten einen entsprechend guten Lebensstandard. Manchen Sklaven ging es sogar besser als freien Leuten, weil ihre Herren sie sehr gut versorgt haben. Es gab Sklaven, die haben ein sehr vertrautes und freundschaftliches Verhältnis auch zu ihren Herren gehabt. Es war vielleicht die Ausnahme, aber es gab es. Und der Philemon-Brief lässt erahnen, dass sich zwischen Philemon und Onesimus so ein brüderliches Verhältnis jetzt entwickeln könnte. Und dieser Fall von Onesimus, der ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wozu Paulus uns in unserem heutigen Text aus Römer 6 ermutigen möchte. Und wir wollen den Text jetzt einmal zusammen lesen. Römer Kapitel 6, ab Vers 15 bis zum Ende des Kapitels. Da schreibt Paulus: Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Verfügung, als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch heute schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als Ende, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Letzten Sonntag haben wir über den ersten Teil von Kapitel 6 nachgedacht. Paulus hatte im Vers 1 mit dieser Frage eingeleitet, ob wir jetzt, nachdem wir gerechtfertigt worden sind, in der Sünde verharren sollen, damit die Gnade zunehme. Und Paulus, er hat uns diese Frage beantwortet, indem er uns gezeigt hat, dass wir von der Herrschaft der Sünde befreit sind, weil wir mit Christus verwachsen in seinem Tod der Sünde gestorben sind. Wir sollen also nicht mehr in der Sünde verharren, weil Gott einen sehr hohen Preis dafür bezahlt hat, dass wir aus dieser Herrschaft befreit sind. Und diese Freiheit sollen wir nun schätzen und nutzen und nicht missbrauchen, indem wir weiter in der Sünde leben. Unseren heutigen Text aus Römer 6, den leitet Paulus jetzt mit einer ähnlichen Frage ein, mit fast der gleichen Frage, und er beginnt auch seine Antwort auf diese Frage auf dieselbe Weise wie im ersten Abschnitt von Kapitel 6. Im ersten Abschnitt haben wir gesehen, dass dieses Wissen über unser Gestorbensein mit Christus nötig ist, um nicht weiter in der Sünde zu dienen. Wir haben mit dem ersten Abschnitt aus Kapitel 6 quasi die eine Seite der Medaille gesehen. Und jetzt ab Vers 15 werden wir uns die andere Seite der Medaille anschauen und sehen, wem wir stattdessen dienen sollen. Wir kommen gedanklich aus Römer 5. Paulus hat gezeigt, wie wir mit Adam in seiner Sünde, in seiner Übertretung identifiziert wurden. Die Sünde Adams wurde uns angerechnet, indem wir schuldig erklärt worden sind für die Sünde Adams. Indem wir jetzt aber mit Christus verwachsen sind, identifizieren wir uns mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung, und weil wir mit Christus auch in der Auferstehung identifiziert werden, ergibt sich für uns daraus eine neue Lebensidentität, die Paulus uns jetzt beschreiben wird. Paulus hat im Vers 14 von Kapitel 6 damit geendet, dass wir jetzt nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade sind. Wir sind dem Gesetz mit Christus gestorben. Das Gesetz kann keinen Anspruch mehr an uns erheben. Die Forderung des Gesetzes wurde erfüllt. Das Gesetz hat Tod gefordert. Wir sind mit Christus gestorben. Wir haben quasi keine Verpflichtung mehr dem Gesetz gegenüber. Das Gesetz kann uns nicht mehr verurteilen, weshalb der Leser jetzt wieder diese Frage stellen könnte, die Paulus im Vers 15 vorwegnimmt, wo er sagt, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter Gnade? Auf keinen Fall, sagt Paulus hier. Die Frage, die Paulus hier stellt, sie enthält jetzt diesen Gedanken, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, das Gesetz kann mir nichts anhaben, das heißt, nichts und niemand kann mich jetzt für meine Taten zur Verantwortung ziehen. Es gibt jetzt keine Vorgaben mehr, an die ich mich zu halten habe und auch keinen mehr, unter den ich mich unterordnen muss. Ich bin jetzt unabhängig und autonom. Ich bin jetzt mein eigener Herr. Und Paulus wird jetzt im Folgenden zwei Illustrationen verwenden, um uns zu zeigen, dass der Mensch niemals unabhängig und autonom ist. Das wird Paulus uns jetzt zuerst im Kapitel 6 zeigen, indem er uns mit einem Sklaven vergleicht und sagt, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern jetzt Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind. Und dann wird er eine ähnliche Illustration noch einmal anführen im Kapitel 7. Paulus wird dann den Ehebund als Illustration verwenden und sagen, so wie eine Frau nach dem Tod ihres Mannes frei dazu ist, einen anderen zu heiraten oder einem anderen zu eigen werden, so sind auch wir, nachdem wir dem Gesetz gestorben sind, Jesus Christus zu eigen geworden. Das sagt uns Römer 7, Vers 4. Wenn also jemand denkt, ich bin frei vom Gesetz, ich muss mich jetzt vor niemandem mehr verantworten, ich stehe jetzt unter keiner Herrschaft mehr, dann macht Paulus ihm jetzt klar, nur weil du nicht mehr Sklave der Sünde bist, heißt das noch lange nicht, dass du keiner Herrschaft mehr unterstellt bist. Und diesen Gedanken beginnt jetzt Paulus ab Vers 16 zu beschreiben, indem er sagt, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch als Sklaven zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Hier im Vers 16 nennt Paulus uns jetzt ein Entweder-Oder. Entweder bist du Sklave der Sünde oder du bist Sklave der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Zustand, in dem du niemandes Sklaven bist. Es gibt keinen autonomen und unabhängigen Zustand, in dem der Mensch sein eigener Herr ist. Jeder Mensch ist entweder Sklave der Sünde oder der Gerechtigkeit. Wir sind immer unter einer Herrschaft. Die Frage ist, unter welcher Herrschaft befindest du dich? Und daraus entsteht jetzt zu Vers 16 vielleicht eine Frage. Wenn wir jetzt den ersten Satz einmal im Vers 16 lesen, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Wir haben im vorigen Text gesehen, wir sind jetzt frei von der Herrschaft der Sünde. Und das könnte man jetzt so deuten, dass Paulus jetzt hier davon spricht, dass ein gläubiger Mensch jetzt die freie Wahl hat, entweder Sklave der Sünde oder Sklave der Gerechtigkeit zu sein. Und er kann jetzt einfach zeitweise entscheiden, oh, jetzt bin ich mal Sklave der Sünde und ja, jetzt will ich nicht mehr, jetzt bin ich Sklave der Gerechtigkeit. Und er kann einfach so, als ob hin und her switchen und sich aussuchen, wem er jetzt denn dient. Oder man teilt dies vielleicht in verschiedene Lebensbereiche ein und sagt, ja, da im Thema der Sexualität, da bin ich leider immer noch Sklave der Sünde, weil ich halt das Problem mit der Pornografie habe, aber im Bereich des Dienstes der Gemeinde, da bin ich ganz Sklave Christi. Und ich bin davon überzeugt, dass so ein Verständnis von Vers 16 nicht richtig ist Und der Vers 17 und 18 wird uns jetzt erklären, warum. Im Vers 17, da schreibt Paulus: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. In diesen Versen beschreibt uns Paulus jetzt diesen Herrschaftswechsel von Sklave der Sünde zu Sklave der Gerechtigkeit als ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit. Ihr wart Sklaven der Sünde, Vergangenheit. Ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit, Gegenwart. Ihr seid von Herzen gehorsam geworden. Es hat eine bleibende Veränderung stattgefunden. Und die Frage, die du dir heute beantworten musst, ist: Hat diese Veränderung in meinem Leben stattgefunden? Entweder bist du immer noch Sklave der Sünde oder du bist Sklave der Gerechtigkeit geworden. Und da fragst du dich jetzt vielleicht: Wie kann ich denn feststellen, ob ich Sklave der Gerechtigkeit oder Sklave der Sünde bin? Und diese Frage führt uns einmal zurück zu Vers 16. Die Frage im Vers 16 ist von Paulus so formuliert worden, dass diese Frage wie eine Art Indikator funktioniert. Mit Vers 16 zeigt Paulus dir, wessen Sklave du bist, indem du für dich persönlich diese Frage im Vers 16 beantwortest. Wenn du dich fragst, wessen Sklave du bist, dann frag dich einfach: Wem gehorche ich? Unter wessen Verfügung stehe ich? Bist du dem Bild der Lehre, Vers 17, von Herzen gehorsam geworden? Entspricht dein Lebensbild dem, was die Lehre der Bibel beschreibt? Oder dienst du immer noch deinen sündigen Begierden? Wem du dienst, wem du gehorchst, wem du dich zur Verfügung stellst, dessen Sklave bist du. Das ist die Bedeutung von Vers 16. Dein Leben und dein Wandel zeigt dir, unter welcher Herrschaft du stehst. Wenn du in dein Leben schaust und du siehst, dass du von ganzem Herzen der Lehre Jesu zugeneigt bist und dein Leben von Gehorsam gegenüber der Lehre Jesu gekennzeichnet ist, dann bist du Sklave der Gerechtigkeit geworden. Wenn dein Leben von Ungehorsam zum Wort Gottes gekennzeichnet ist und du deinen Begierden nachgehst, dann bist du immer noch Sklave der Sünde. An den Früchten wirst du den Baum erkennen. Das ist genau dieses Prinzip. Und Vers 17 und 18, sie lassen uns auch wieder erkennen, dass dieser Herrschaftswechsel von Sklave der Sünde zu Sklave der Gerechtigkeit ein Werk Gottes am Menschen ist. Paulus erdankt Gott im Vers 17 dafür, dass wir von Herzen gehorsam geworden sind. Passiv. Wir sind dem Bild der Lehre übergeben worden. Wir wurden freigemacht von der Sünde, wieder passiv. Unser Wandel zeigt an, ob wir durch Gottes Gnade diesem Herrschaftsbereich der Sünde entrissen worden sind oder nicht. Wem du jetzt gehorchst, zeigt an, wessen Sklave du bist. Wenn du Sklave der Sünde bist, heißt das natürlich nicht, dass du nie eine gute Tat nach außen hin vollbringen kannst. Und wenn du Sklave der Gerechtigkeit geworden bist, dann heißt das nicht, dass du keine einzige Sünde mehr tust. Die Illustration mit dem Sklaven von Paulus hier, sie stellt die Frage nach dem, wem du unterworfen oder wem du hingegeben bist. Jesus, er sagte in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier wieder: entweder oder. Es geht nicht beides. Welchem Herrn hängst du an? Welchen verachtest du? Wem bist du unterworfen? Wem bist du hingegeben? Es geht um unsere Haltung zur Sünde oder zur Gerechtigkeit, die uns zeigt, wessen Sklaven wir sind. Auch ein Sklave der Gerechtigkeit erträgt natürlich die sündige Natur in sich. Darauf wird Paulus dann am Ende von Kapitel 7 später eingehen. Den Punkt, den Paulus hier jetzt aber machen möchte, ist der, dass du Sklave der Gerechtigkeit bist, wenn du von der Sünde befreit wurdest. Und mit diesem Argument möchte Paulus jetzt die Frage, die er im Vers 15 gestellt hat, beantworten. Und er möchte damit klar machen, warum es unmöglich ist, warum es ausgeschlossen ist, dass ein Christ sündigt mit der Ausrede, er sei ja jetzt frei vom Gesetz. Und Paulus, er sagt mit diesen Versen, frei von der Sünde zu sein, heißt nicht herrenlos zu sein. Du bist ein Sklave der Gerechtigkeit. Das bedeutet, der Gläubige, er steht unter einem gewissen Drang oder unter einem Verlangen, das Gute tun zu müssen. Ihm wurde eine neue Natur eingepflanzt, ihm wurde ein neues Herz gegeben, das eine andere Ausrichtung hat, die der Sünde feindlich gegenüber eingestellt ist. Deswegen wird ein echtes Kind Gottes niemals mit so einer Ausrede wie in Vers 15 in der Sünde verharren. Eine der stärksten Bibelstellen für diese Wahrheit ist 1. Johannes, Kapitel 3, ab Vers 9. Da lesen wir, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Ganz starke Worte. Von Gott geboren zu sein heißt, durch seine neue Natur von einem Verlangen und einer Leidenschaft nach Gerechtigkeit beherrscht zu sein. Wir stehen somit unter einer neuen Herrschaft. Wer also behauptet, ich kann jetzt sündigen, weil das Gesetz mir nichts anhaben kann, der zeigt damit, dass er nicht von diesem Verlangen der Gerechtigkeit zu dienen beherrscht ist. Er zeigt damit, dass er immer noch ein Sklave der Sünde ist und nicht ein Sklave der Gerechtigkeit geworden ist. Wer immer nach Ausreden und Gelegenheiten zu sündigen sucht, der zeigt damit, dass er Willen und ein inneres Verlangen danach hat, zu sündigen. Er hat kein Problem damit, bleibend in der Sünde zu verharren. Und das ist genau das, was Johannes in seinem ersten Brief ausschließt. Wo er sagt, er kann nicht sündigen. Er wird nicht in der Sünde bleiben. Jetzt könnte man sich vielleicht fragen, was ist denn das bitte für eine Freiheit? Wenn ich einfach nur Sklave eines anderen Herrn werde, da bin ich ja immer noch Sklave. Sklave zu sein heißt doch nicht frei zu sein. Und wir denken oft, dass frei zu sein heißt, das tun zu können, was wir wollen. So definieren die meisten Freiheit. Tun und zu lassen, was man will, ist aber nicht Freiheit, wenn das, was wir wollen, nicht gut und richtig für uns ist. Unser Wille war dazu versklavt, das Böse zu wollen. Uns wurden jetzt aber die Augen geöffnet und wir haben erkannt, was für eine Konsequenz dieses böse Verlangen in uns hat. Wir haben erkannt, was gut und richtig ist, Aber nicht nur das, wir haben auch das Verlangen bekommen, das Gute zu tun. Und deswegen ist wahre Freiheit die, das Gute zu wollen und es auch zu können. Das ist wahre Freiheit. Und diese Freiheit haben wir durch diesen Herrschaftswechsel gewonnen. Paulus sagt jetzt weiter im Vers 19, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Also Paulus, er beschreibt hier eine geistliche Wahrheit, indem er das Bild des Sklaven gebraucht, weil es den Römern damals in dieser Kultur sehr vertraut gewesen ist. Und er tut das, um ihnen verständlich zu machen, und er gebraucht dazu einen menschlichen Vergleich, anstatt in einer geistlichen Sprache zu reden, die unserem Verstand nicht zugänglich ist. Und Paulus, er sagt das den Römern hier im Vers 19, weil so ein Vergleich mit etwas Menschlichem an gewissen Stellen immer hinken kann. Wenn die Römer jetzt zum Beispiel an einen brutalen Diktator gedacht haben, der ständig seine Sklaven schlägt und grob behandelt, dann würde dieser Vergleich in dieser Schärfe nicht auf unseren neuen Herrn zutreffen. Im Vers 17 hat Paulus gesagt, dass wir von Herzen gehorsam geworden sind. Wir sind es nicht einem Herrn unterstellt, der mit der Peitsche hinter uns her ist und uns antreibt, sondern wer Sklave der Gerechtigkeit geworden ist, der dient seinem Herrn leidenschaftlich. Und dazu fordert uns Paulus jetzt weiter im Vers 19 auf. Er schreibt, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Wie haben wir damals der Gesetzlosigkeit gedient? Das haben wir in Römer 1 gesehen. Wir waren in unserer Begierde dazu entbrannt, schändlichen Leidenschaften nachzulaufen. Es war das Begehren unseres Herzens, unserem verworfenen Sinn zu folgen und zu tun, was sich nicht gebührt. Das lesen wir in Römer 1. Wir waren Sklaven der Sünde und wir folgten ihrer Herrschaft mit bedingungsloser Hingabe. Alles drehte sich um die Befriedigung unserer sündigen Bedürfnisse. Wir haben alle unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie der Sünde zur Verfügung gestellt. Und genau so, sagt jetzt Vers 19, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Was heißt das? Das heißt, so gierig, wie du vielleicht damals die Pornografie in dich hineingefressen hast, so begierig sollst du jetzt nach der unverfälschten Milch des Evangeliums sein. Ist ein krasser Vergleich, aber diesen Vergleich macht Paulus hier im Vers 19. So eifrig, wie du damals die Befriedigung deiner sündigen Bedürfnisse angestrebt hast, so eifrig sollst du jetzt bestrebt sein, in der Heiligkeit zu wachsen. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Das ist das neue Begehren eines Menschen, der Sklave der Gerechtigkeit geworden ist, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Über Gott und sein Wort freiwillig nachzudenken, das ist damals für uns das Allerletzte gewesen. In die Gemeinschaft der Gläubigen zu gehen, das wolltest du nicht. Das sagt uns Paulus jetzt im Vers 20, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Als gottloser Mensch die Bibel lesen, in die Kirche gehen, da warst du absolut befreit von. Hat uns null interessiert. Und das Resultat war, wie wir in Vers 21 lesen, welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Wenn du dir heute denkst, wie konnte ich damals nur? Wie konnte ich nur Spaß daran haben, mich vielleicht volllaufen zu lassen oder in die Disco zu gehen? Einfach nur peinlich, was ich damals in meinem unzüchtigen Leben angestellt habe. Fürchterlich, wie widerspenstig ich vielleicht meinen Eltern gegenüber gewesen bin. Wenn du so denkst, dann sind das Kennzeichen dessen, dass du Sklave eines anderen Herrn geworden bist, dass du eine neue Natur bekommen hast. Du denkst zurück an deine damaligen Denkweisen und du schämst dich dafür. Wenn du darüber nachdenkst, was deine Sünde früher alles verursacht hast, wie du vielleicht Beziehungen zerstört hast, wie du vielleicht deinen Körper geschädigt hast, du bist kaputt gegangen unter den Konsequenzen der Sünde und du hast festgestellt, mein Zustand war der aus Römer 1. Ich war dahingegeben in der Nichtigkeit meines Sinnes. Ich befand mich in einer Abwärtsspirale der Zerstörung. Ich habe den Zorn Gottes an meinem Leib zu spüren bekommen, wodurch Gott mich gewarnt hat und mich zur Buße geleitet hat. Durch die Konsequenz unserer Sünde hat Gott uns damals gezeigt, dass die Frucht unserer Sünde der Tod ist. Daran erinnert Paulus uns jetzt hier im Vers 21. Und dann im Vers 22 zeigt er uns die andere Seite und sagt, jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als Ende aber ewiges Leben. Damals war Römer 1, wir waren Sklaven des Teufels, jetzt aber sind wir Sklaven Gottes geworden. Wir sind von dem Zwang, sündigen zu müssen, befreit. Die Sünde wird nicht über uns herrschen, Vers 14. Wir sind jetzt aber nicht herrschaftslos. Wir sind nicht autonom, sondern wir haben einen anderen Herrn. Unsere sündige Natur hat uns zur Sünde gezwungen und genau so drängt uns jetzt der Heilige Geist in unserer neuen Natur zur Heiligkeit. Das Leben in der Sünde war durch die Konsequenzen der Sünde eine Abwärtsspirale, die in den Tod mündete. Das Leben in der Gerechtigkeit ist eine Aufwärtsspirale, die ins ewige Leben mündet. Das Ergebnis der neuen Herrschaft ist jetzt Heiligkeit und als Ende ewiges Leben. Das heißt, wenn ein Mensch Sklave Gottes geworden ist, dann wird das Ergebnis immer Frucht zur Heiligkeit sein. Im Vers 19 hat Paulus den Römern gesagt, stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Und diese Aufforderung hat er dann in den nachfolgenden Versen begründet. Er hat gesagt, du hast dich früher in deiner Sünde zerstört und du wärst gestorben für ewig an deiner Sünde. Jetzt aber ist deine Frucht der Heiligkeit nicht Zerstörung, sondern sie ist Heiligung. Und deswegen stell deine Glieder jetzt ganz der Gerechtigkeit zur Verfügung. Gib dich deinem neuen Herrn komplett hin und diene ihm. So wie du früher leidenschaftlich der Sünde gedient hast, so darfst du dich von ganzem Herzen deinem neuen Herrn hingeben. Das Ergebnis dieser Hingabe deines neuen Herrn ist nicht Tod, sondern Leben. Ist nicht Zerstörung, sondern ist Heiligkeit. Wenn wir das wirklich begreifen, dann müssten wir der Gerechtigkeit eigentlich noch viel leidenschaftlicher dienen, als wir damals der Sünde gedient haben. Jesus hat im Gleichnis vom Sämann gesagt: Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Heißt, in der Ausprägung der Frucht oder in der Intensität der Veränderung wird es immer Unterschiede geben, weil Heiligung mit in unserer Verantwortung liegt. Es hängt zum Teil von unserem Eifer, von unserer Disziplin ab, wie viel Frucht wir bringen. Aber es wird niemals so sein, dass keine Frucht sichtbar ist, weil wiedergeborene Christen ein Verlangen nach Heiligung haben. Ein wiedergeborener Christ wird niemals damit zufrieden sein, wenn er in sündige Verhaltensmuster fällt. Er wird niemals diese Ausrede aus Vers 15 bringen und sagen, das Gesetz kann mir nichts mehr anhaben, also kann ich auch weitermachen in der Sünde. Er wird hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, so wie Jesus es in den Seligpreisungen gesagt hat. Sklave der Gerechtigkeit zu sein, heißt nicht nur, einen neuen Herrn bekommen zu haben, sondern ein neues Verlangen bekommen zu haben. Und dieses Verlangen wird unweigerlich Frucht zur Heiligkeit hervorbringen. Und deswegen beantwortet Paulus diese Frage in Vers 15 mit: Auf gar keinen Fall. Ein Sklave der Gerechtigkeit, der nach Heiligkeit dürstet, auf der anderen Seite aber sagt: Meine Sünden sind mir egal, Gesetz kann mir nichts anhaben, das ist ein Widerspruch in sich. Das gibt es einfach nicht. Es ist eine Unmöglichkeit. Es gibt ein Entweder-Oder. Sklave der Sünde oder Sklave der Gerechtigkeit. Sklaven der Gerechtigkeit werden nach Heiligkeit dürsten, bis sie im ewigen Leben satt werden. So wie die Begierde eines Sklaven der Sünde ihn in den ewigen Tod treibt, so wird uns unser Durst nach der Gerechtigkeit bis in das ewige Leben hinein drängen. Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sind durch Gottes Gnade Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wir sind von Herzen gehorsam geworden. Wir wurden dem Bild der gesunden Lehre übergeben, sagt Vers 17. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der dieses Verlangen und auch die Frucht des Geistes in uns wirkt. Und deswegen ist der Heilige Geist ein Unterpfand, ein Siegel, eine Anzahlung dafür, dass wir das ewige Leben mit Christus erreichen werden. Das ist die Gnadengabe Gottes. Ich komme zum Schluss. Paulus, er hat den Römerbrief mit den Worten begonnen: Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. So stellt Paulus sich vor. Er sagt, das bin ich, Sklave Christi. Wer bist du? Wenn ein Mensch dir auf der Straße begegnen würde und dich fragen würde, hören Sie mal, wer sind Sie überhaupt? Was wäre deine Antwort? Es gab in meiner Vergangenheit eine Zeit, in der ich von meinem Job so eingenommen war. Und ich habe damals ein Buch gelesen, wo es um diese Frage unserer Identität geht. Und dieses Buch stellte mir dann diese Frage: Wer bist du? Was würde ich spontan antworten? Und ich musste feststellen, dass ich mich so stark mit meinem Job identifiziert habe und an erster Stelle vielleicht meine Position in der Firma genannt hätte. Das bin ich. Was würdest du sagen, wer du bist? Vielleicht bist du leidenschaftliche Hausfrau und Mutter. Vielleicht bist du Unternehmer, vielleicht bist du Familienvater, vielleicht bist du Rentner, vielleicht bist du Single, vielleicht bist du geschieden. Was auch immer. Dinge, die uns einnehmen, über diese identifizieren wir uns. Und unsere Identität wird maßgeblich beeinflussen, wie wir denken und wie wir leben. Gott identifizierte uns mit Adam. Du warst ein schuldiger Sünder, du warst Sklave der Sünde. Das war deine Identität vor Gott, völlig egal, was du hier auf der Erde machst oder bist. Aber weil du durch Gottes Gnade mit Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung identifiziert wirst, hast du eine neue Identität, die lautet: Ich bin jetzt Sklave Jesu Christi. Und ein Sklave erlebt bei seinem Herrn, er lebt für seinen Herrn, er hat keinen Urlaub von seinem Herrn. Auf seiner To-Do-Liste steht der Wille seines Herrn. In seinem Kalender stehen die Termine seines Herrn. Er erzieht seine Kinder für seinen Herrn. Er studiert den Willen seines Herrn in der Bibel. Er hat Gemeinschaft mit seinem Herrn. Er lebt in der Gemeinde seines Herrn. Zeig dein Lifestyle, dass du Sklave Christi bist. Dienst du deinem neuen Herrn so, wie du deinem alten Herrn gedient hast? Stelle deine Glieder, deine Fähigkeiten, deine Zeit, deine Energie, alles, was du hast und bist, stelle es ganz deinem neuen Herrn zur Verfügung. Amen.